Unser Thema war, wer bin ich? Meine Identität in Jesus. Wer bin ich? Meine Identität in Jesus. Und wir haben uns gedacht, wir erzählen nicht irgendwie groß in Prosa, was wir so erlebt haben, sondern wir wollen in gewisser abgespeckter Form, weil sonst wird es heute Abend, euch rüberbringen, was wir an dem Wochenende behandelt haben, weil auch unsere Jugendlichen stark darauf reagiert haben und es uns einfach wichtig ist, dass ihr als Gemeinde wisst, was wir da bewegt haben im Herzen, und wir fanden das für uns ganz stark und glauben auch, dass es für euch ganz stark ist. Das heißt, um wen geht's heute? Es geht um dich, um der du heute da bist, es geht um dein Herz und es geht um die Antworten, wer wir eigentlich sind. Das ist sicherlich schwierig, jetzt in einer Stunde, anderthalben Vormittagsveranstaltung rüberzubringen, aber wir wollen ein Stück weit in die Richtung gehen, Antworten zu finden auf diese Frage, wer bin ich? Wenn wir uns die Frage stellen, auch wer bin ich, und uns das zum Beispiel mal bei Yahoo oder Google eingeben, da kommt so ein Männle mit einem großen Fragezeichen drin. Das heißt, es geht offensichtlich darum, was in uns drin ist. Nicht, welche Identitäten wir im Netz haben oder Mr. Wichtig Visitenkarte oder was auch immer, sondern es geht wirklich darum, was in uns ist. Wer wir sind, wenn wir alleine sind in unserem Zimmer. Und damit kommen wir ursächlich auf Identität. Und Identität, haben wir festgestellt, im Wochenende ist ein schwieriges Wort. Haben wir auch in der Vorstellung oder in der Vorbereitung gemerkt. Deshalb auch nur kurz für euch zum Abholen die Einleitung. Was sagt der Duden zu Identität? Unter Bedeutung steht Echtheit einer Person oder Sache, völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie sich bezeichnet. Worte kann man ja auch öfters erläutern und erklären, wenn man sich in Richtung Synonym vorbereitet oder annähert. Und da sagt der Duden, die Synonyme für Identität ist Echtheit, Nämlichkeit, Ich-Bewusstsein, Subjekt, Deckungsgleichheit, Entsprechung, Gleichartigkeit, Übereinstimmung, Wesensgleichheit, Analogie, Konformität, Kongruenz, Konvergenz. Also es geht um Identität, auch in dem Wortstamm ein Stück weit identisch mit etwas zu sein. Und in 2. Korinther 5, 17 kommen wir ein Stück weit auf, was hat das jetzt mit Identität in Jesus zu tun? Da steht, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Jesus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Und dieses gehört, wenn jemand zu Christus gehört, kann man das auch anders übersetzen, gleichförmig zu sein mit ihm. Weil wenn wir uns zu Jesus entscheiden und auch uns zu ihm bekennen und auch im Lindengarten ins Wasser eintreten, dann bekennen wir ja, dass wir zu Jesus gehören wollen. Und darum hat Identität ursächlich was damit zu tun, wer wir sind und wir sind, wie es hier beschrieben ist, eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues hat begonnen. So die Herleitung kurz zum Thema. Warum ist das Thema uns so wichtig geworden oder uns auf dem Herzen? Und das steht in Johannes 10, Vers 10. Schlag das mal bitte auf. Dort steht, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Jetzt möchte ich nicht auf den Dieb eingehen, sondern auf Jesus, der sagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und Leben in Fülle. Und da leitet sich eine ganz einfache Frage ab, wer hat diese Fülle? Wer kann von sich behaupten, dass er in der ganzen Fülle lebt? Wer hat diesen Frieden, die Sicherheit, den Sieg? Und wenn wir uns so unterhalten in unserer Jugendgruppe und wenn man ehrlich zu sich selber ist, ist es doch oft so, dass man irgendwie Mühe hat, einen wirklich erfüllten Glauben zu leben. Und oft hat man so Lehrsätze, die für einen auch relativ logisch sind und die man auch bejahen kann, aber man hat sie, wenn man ganz ehrlich ist, für sich selber noch nie erlebt. Es gibt Dinge, die im Wort Gottes stehen, die haben wir einfach noch nie erlebt. Und hin und wieder ist es dann doch so, wenn man auch ein bisschen weiter weg ist von Jesus, dass dann irgendwie uns oft die Umstände bestimmen. Und es irgendwie nicht so ist, dass die ganze Fülle und die Wahrheit Gottes irgendwie sich in unserem Leben manifestiert. Und ja, das ist der Grund, warum wir dieses Thema aufgegriffen haben, weil wir von ganzem Herzen glauben, dass wenn wir nicht wissen, wer wir sind, und wenn wir nicht wissen, was unsere Identität in Jesus ist, dann haben wir große Mühe, in diese Fülle hineinzukommen und wirklich ein lebendiges Leben zu führen. Und ich so ganz persönlich glaube, dass wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dass ich dann nicht die Sicherheit habe und das Fundament, ja, ein Stück im Glauben so vorangehen zu können, dass es mir echte Freude macht. Und damit, wenn ich keine Freude habe, auch gar keine Lust habe, nachzugucken, was in diesem Wort steht. Und am Ende auch nicht in der Lage bin, in Richtung Berufung aktive Schritte zu gehen, weil ich mit zwischen verdammt und wiederhergestellt, verdammt und wiederhergestellt, verdammt und wiederhergestellt, so auf unserem Stylometer des Glaubens, in so einer Sinuskurve hin und her tingel und irgendwie nicht wirklich nach vorn komme. Ja, darum dachten wir bringen das Thema mit in den Gottesdienst und wir wollen euch ein Stück weit herausfordern, euch die Frage zu stellen, wer ich bin, wer die beantworten kann und sagt, ich lebe in der Fülle, super. Lehnt euch zurück. Für alle anderen geht es darum, heute ein Stück weit mit die Ohren aufzusperren. Es geht darum, dass wir darüber sprechen wollen, was sind die Facetten von Identität überhaupt. Wir wollen gucken, was hat Jesus wirklich vorbereitet. Und immer unter dem Hintergrund, das mal auch zu beobachten und anzuschauen, was hindert uns eigentlich daran, ganz praktisch vielleicht auch in unserer Berufung, ganz praktisch Schritte nach vorn zu gehen. Und ja, es ist da kein Druck, kann ich euch beruhigen, weil in Römer 12,2 beschrieben ist, dass wir verändert werden, weil wir uns entscheiden und er das macht. Er verändert unseren Sinn. Und deshalb bedarf es einfach unserer Bereitschaft, unserer Entscheidung zu sagen, ja, Jesus, ich will so denken wie du. Und dann kann der Heilige Geist wirken. Ja, das beantwortet auch den vierten Punkt. Wie soll das heute gehen? Wir laden den Heiligen Geist ein. Ich denke, der hat schon viel Raum gehabt heute Morgen, dass er uns das Thema aufschließt. Die Schwertners werden ein Stück versuchen, auch das Thema in kurzer Zeit rüberzubringen. Wer bin ich? Was sind Facetten meiner Identität? Was heißt es, versöhnt mit Gott zu sein, gerettet in ihm zu sein, durch ihn zu sein? Ich werde ein Thema machen, wo es darum geht, der Teufel ist ein Identitätsräuber, weil ja, er stellt sich gegen das, was Ordnungen Gottes sind. Und damit hat er es relativ einfach, wenn er uns unsere Identität nimmt, dann wissen wir nicht, wer wir sind. Und damit sind wir steuerbar, fernsteuerbar. Und deshalb fährt er alles auf, dass uns das kaputt geht. Und damit es nicht so ist, dass wir gute Lehre mitnehmen und dann sie irgendwie Montagmorgen wieder vorbei ist, ja, wollen wir ein Stück weit über so ein bisschen eine Methodik reden, wie wir glauben, wie wir dagegen anstehen können, dass uns das nicht wieder geraubt wird. Und ganz großartig ist der dritte Punkt dann, weil dann wollen wir, wenn wir das uns rein theoretisch angeguckt haben, ganz praktisch am Wort Gottes angucken. Und wir heißt, dass unsere Apex hier vorkommen und zu einem ganz konkreten Bibelvers sagen, was im Wort Gottes steht, was unsere Identität ist in Jesus. Und werden das verknüpfen mit Entscheidungen, Offenbarungen, die sie am Wochenende gehabt haben und werden ein ganz persönliches Identitätsstatement abgeben, wer sie sind. In Jesus. Seid gespannt, das ist ganz großartig. Ja, ich glaube, Elke, du fängst an.
Also wir haben ja schon einiges gehört, der Jörg hat das ganz gut vorbereitet. Und ich war vorhin noch kurz hinten, habe meinen Sohnemann zum Kindergottesdienst geschafft und kam wieder rein und hatte die Eindrücke gehört vom Lobpreis, von der Zeit, wo wir auf Gott gehört haben. Es darum geht, wir sollen heilig sein, wir sind herausgesondert, also das war, glaube ich, so der Tenor, der Grundstock. Das sind echt gute Verheißungen und ich will aber noch mal gerne, dass wir irgendwie unseren Blick auf das richten, wie es manchmal so ist im Alltag, ne? 24 Stunden zum Beispiel Mutti sein, ne? Oder 24 Stunden irgendwo rufbereit zu sein oder auf der Arbeit zu stehen oder wo jeder seinen Alltag hat, was einen bestimmt und wo er zu kämpfen hat oder ja, was so der Praxis ist. Also, wer bin ich? Das wisst ihr, ich bin der Elke. Ne? Heute stehe ich mal hier vorne, sonst bin ich Mutti, sonst habe ich da einen großen Aufgabenbereich. Ja, was kann ich gut, was kann ich nicht gut? So, euch kenne ich auch, ne? Der eine ist gut in Handarbeiten, der eine kann Klavier spielen. Einer isst gerne Schokolade, der andere lieber Wurst, ne? Das sind irgendwie so alles Äußerlichkeiten. Der eine, ne, ist der herzhafte Typ, der andere der Süße. Und wir kennen uns. Der eine ist groß, der andere klein, blond oder dunkel, was auch immer, was es da gibt. Wir kennen uns vom Äußeren noch. Und das ist irgendwie wie die Zwiebel. Ne? Zwiebel hat eine Haut außenrum und man weiß, man guckt das an, das ist eine Zwiebel. Logische Sache. Und aber das ist ja nicht, die Zwiebel ist ja nicht nur die Haut. Ne, da geht's ja auch irgendwie um das, was innen drinnen ist. Was ist das, was mich bewegt, was gar niemand vielleicht äußerlich jetzt an mir sieht. Das Äußere sind auch noch, was weiß ich, meine Kontonummer, meine Adresse, wo ich wohne. So, das sind so die Äußerlichkeiten. Oder ich, bei uns zum Wochenende hatte ich dann Sven seinen Pullover angezogen und habe gesagt, also pass mal auf, ich bin der Sven. Und wer das nicht glaubt, ich habe ja seinen Pullover an. Ne? Ertappen wir uns dabei, wir wollen manchmal jemanden darstellen, was wir eigentlich nicht wirklich sind. Die Zwiebel macht das nicht, sie hat ihre Haut und macht nicht sich irgendwie eine andere Haut außenrum. Ne? Das passiert irgendwie in der Natur nicht. Aber wir denken manchmal, wir können die in Schnäppchen schlagen und denken, wir ziehen uns einen anderen Pullover an und sind dann irgendwie wundersamerweise jemand, wer wir gar nicht sind. Genau. Was mich auch vorhin noch sehr bewegt hat in der Lobpreiszeit, dass ich dachte, Mensch, wie redest du noch mal über das Thema? Und wir machen manchmal, unsere Identität ist auch unser Wert. Ne? Da haben wir hier eine Skala, fängt hier an, nach oben offen. Und wenn wir uns selber einschätzen, ich denke, ich spreche in unseren Namen, setzt sich niemand hier oben ran. Ne? Sagt, ich bin hier die Spitze. Ich glaube, das macht irgendwie niemand so von sich jetzt aus. Man tut sich doch irgendwo, wenn man sich selber einschätzt, in der Mitte oder weiter unten. Ne? Aber dann dachte ich, eigentlich müsste jetzt hier einen großen Tisch mit Zwiebeln her tun. Und die stehen alle auf einem Tisch. Und da gibt's nicht vorne oder hinten, sondern die stehen alle, ne? Wir kleinen Zwiebeln. Und, ja, genau. Diese Wertigkeit, die wir da manchmal denken, wo wir uns einschätzen können, und das auch, ja, oft passiert, ist hier meine Stärken, meine Schwächen, ne? Ich definiere mich über das, über meine Stärken, über meine Schwächen. Und wenn alles gut funktioniert, wenn alles gut klappt, wenn alles gut läuft, ich erfolgreich bin bei dem, was ich tue, dann denke ich, ja, das ist mein Fundament. Ich stehe auf einem richtig festen Fundament. Ne, wie zum Beispiel jetzt auch hier der Fußballer, bist in der richtigen Mannschaft, bist gerade irgendwie sehr, sehr gut und dann denkst du, ja, das kann niemand kippen, das Ding, wir stehen hier. Dann gibt's eine Mannschaft, die kommen so von hinten um die Ecke rum, sind auf einmal besser. Und was ist denn jetzt mit meinem Fundament? Dann bröckelt es. Dann rutscht mir's weg, das ist wie Sand, der von der Welle weggespült wird, dann ist auf einmal gar nichts mehr da. Oder meine Identität, wo gehöre ich dazu? Das habe ich jetzt schon angeklungen, ne? Gehöre ich zu der Fußballmannschaft, die zu den Gewinner gehören, oder bin ich die Fußballmannschaft, die eben diesmal nicht gewonnen hat und das nächste Mal auch nicht gewonnen oder so, ne? Wo gehöre ich dazu? Das macht oft unseren Wert aus, dass wir denken, ja, ich muss da unbedingt dazugehören, weil ich will ja auch jemand sein, ne? Genau, also meine Stärken, meine Schwächen und wo gehöre ich dazu? Wo gehöre ich dazu? Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Was ist meine Familie? Wo komme ich denn eigentlich her? Also ich habe gemerkt, dass irgendwie man durch seine Eltern kann man ein gutes Fundament bekommen, Selbstbewusstsein, seinen Wert oder eben im schlechten Fall kein gutes Fundament. Und wie gehe ich dann damit um? Hören wir dann vielleicht noch ein starkes Zeugnis dazu. Meine Identität, das, was vor meiner Zeugung war, was ich mitgekriegt habe in meiner Kindheit von meinen Eltern, von meinem Vater, dass das nicht meinen Wert bestimmt, dass das nicht meine Zukunft bestimmt, dass wir da ungute Sachen, die gewesen sind, auch abschneiden können. Genau, das nur mal so kurz angerissen, weil wir ja irgendwie weiterkommen wollen, weil wir ja zu dem echten, guten Fundament kommen wollen.
Ich liebe meine Frau, ne? Hat sie gut gemacht, hä? Mhm. Ich wollte mal auf den Satz zurückkommen, den der Jörg schon gesagt hat. Johannes 10, Vers 10. Jesus sagt das. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und das sollte ein Stück das Ziel sein von unserer Ausfahrt, dass wir im Herzen den Entschluss fassen, mehr von Jesus. Und ich will das jetzt nicht so vortragen, dass wir das letzte Woche so gesagt haben, sondern das soll auch unser Ziel sein heute, mehr von Jesus, mehr von seiner Fülle, mehr von seiner Gegenwart, mehr von seiner Offenbarung, mehr solche Lobpreiszeiten, mehr von Jesus. Mehr, er hat es versprochen. Und in der Vorbereitungsphase hatten wir den Gedanken, was machen wir für ein Thema? Und da kommen wir auf die Frage, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Der Elke hat es jetzt schön erklärt, manchmal versucht man jemand anders zu sein oder man vergleicht sich, macht verschiedene Sachen, um dazu zu gehören. Aber andere interessante Gedanken, dass wir jetzt hier so leben, als Mann, als Frau. In diesem Zeitalter, in diesem Land, konnte sich keiner von uns aussuchen. Denk mal drauf rum, das konnte niemand vor der Geburt überlegen, ja, welches Jahrhundert, welcher Kontinent, in welche soziale Schicht. Und es ist gut, dass wir so sind, wie wir sind. Gott hat das gesagt, das ist eine sehr gut. Es ist gut, dass du ein Junge bist. Es ist gut, dass du ein Mädchen bist. Und Gott hat dich genau in die Familie hineingesetzt, wo er wollte, dass du dort bist. Da gibt es keinen Zufall. Es ist interessant, mal drauf rumzudenken, Mensch, warum lebe ich in so einem reichen Land? Man könnte auf die Idee kommen, okay, Herr, ich will was weitergeben. Warum lebe ich gerade in so einer Zeit? Was willst du, Herr, von mir jetzt? Und vorne reinstellen wollte ich noch in diesem ganzen Ding, dass es kein Zufall ist, dass du da stehst, wo du stehst. Und diese ganze Frage, wer bin ich eigentlich, kommt zuerst eigentlich der Grund, dass wir alle Jesus brauchen. Apostelgeschichte 4 steht es. Ich lese es mal vor, ich mich hier noch verhatter. Genau, 4 Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Also jeder von uns, egal in welcher Familie, egal ob du ein Junge bist oder ein Mädchen bist, jung oder alt, du brauchst als erstes Jesus, damit du gerettet wirst. Es gibt keinen anderen Weg außer Jesus. Und wir sind gerettet aus Gnade. Wenn wir Gnade erfahren haben und Jesus ergriffen, dann haben wir die Herausforderung, in dieser gottlosen Welt zu leben. Als Licht, als Salz, als Überwinder. Jörg hat es schon erzählt, wenn wir Taufen haben im Lindengarten, fahren die Täuflinge immer wieder mit uns. Ist keiner entrückt als gerettet, geheiligt, im Himmel sitzend. Sondern wir haben diesen Kampf hier, diese Herausforderung hier zu stehen. Und wir stehen eigentlich in einer gottlosen Welt. Das klingt jetzt sehr hart, habe ich überlegt, aber das ist wirklich so. Unsere Kinder gehen in den Kindergarten und die meisten Erzieherinnen sind nicht gläubig. In der Grundschule, die meisten Lehrer haben Jesus nicht lieb. Denn in den weiterführenden Schulen auch nicht, in den Studiengängen Die Professoren gibt es die wenigsten, die Jesus von vorne bekennen. Auf Arbeit. Wir haben dauernd zu kämpfen. Herr, wo stehe ich überhaupt? Wer bin ich eigentlich hier? Mir ist es so krass aufgefallen. Ich hatte 2 Monate Elternzeit. War sehr, sehr schön. Kann ich jedem empfehlen. Und dann komme ich wieder auf Arbeit. Wir hatten Dienstversammlung. Und dann hörte ich meine Kollegen so reden. So verschiedene Ausdrücke. Und ich dachte, meine Güte. Ich denke nicht nur, dass es in meiner Firma so ist. Ich denke, das ist so normal. Also, dass in der Welt ganz schön gelappt wird. Sag ich mal. Lern Ostdeutsch, genau, Klammer auf, Klammer zu. mit Kraft ausdrücken und Wörtern um die Gegend geschmissen werden, wo man denkt, Mensch, wo, war das schon immer so auf Arbeit, dachte ich. Und in dieser Welt leben wir und haben die Herausforderung, unseren Mann zu stehen. Bei der Vorbereitung komme ich da auf eine super Stelle. Der Jesaja, der bekommt eine Offenbarung von Gott. Ich lese mal vor. Und Jesaja schreibt dann: Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten unter einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Und das fand ich übelst krass, dachte ich, Mann, ja, das ist so. Wie schnell färbt das ab auf uns? Unreine Lippen. Wir hatten das schon so oft, dass der Zeitgeist dieser Welt dem Heiligen Geist entgegensteht. Und ich wünsche mir, dass wir das mehr und mehr erkennen. Herr, wir wollen umkehren von, dass wir von der Welt beeinflusst werden und nicht die Welt beeinflussen. Ich fand das so krass, oh, diese Stelle, wo Petrus mit Jesus im Boot sitzt und Jesus lehrt und dann sagt er zu Petrus, komm, wir fahren raus und auf den See und angeln. Oder fischen. Und der Petrus sagt, wir haben die ganze Nacht geangelt, gefischt, Entschuldigung, und nichts gefunden, aber auf dein Wort hin machen wir das. Und die fahren raus, und ihr kennt die Geschichte, die werfen die Netze raus und ziehen die wieder rein und merken, Mensch, da ist was drin. Und die machen einen riesen Fang. Und der Petrus kriegt auch Licht und Erkenntnis und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mann. Da kommt auf einmal so eine Ehrfurcht vor Gott. Herr, du hier in meiner Welt, du hier bei mir auf Arbeit. Wir hatten so eine Zeit dann genommen, wo jeder für sich überlegen konnte, wo habe ich genau dieselben Witze erzählt wie mein gottloser Nachbar? Wo habe ich mitgelacht über irgendeine Schwächerin? Wo hatte ich auch solche unreinen Lippen? Und wir hatten dann eine Zeit, und sagte, Herr, vergib uns. Und ich will euch da ein Stück zurückführen, auch ein Stück zur Buße, dass wir sagen, Herr, vergib mir, wenn ich da genauso bin wie diese gottlose Welt und nicht umgedreht. Ich schaue abends genau dieselbe Filme an wie mein gottloser Nachbar. Ich schimpfe genauso über meinen Chef wie mein gottloser Arbeitskollege. Und ich bezahle meine Rechnung genauso wenig wie mein, weiß ich nicht, das war jetzt, ne? Dass wir da zurückkommen zu Gott und sagen, Herr, da gibt's nämlich eine starke Verheißung drauf. Da gibt's nämlich, wir hatten die Verheißung, oder das steht im Wort, so demütigt euch nun unter Gott und widersteht dem Teufel, dann wird er von uns fliehen. Steht im Jakobus. Dass wir uns vor Gott demütigen und sagen, Herr, hier bin ich. Danke, dass du mich liebst und vergib mir meine Schuld. Und wir widerstehen dem Teufel. Und dann wird der Teufel von uns fliehen. Dass wir in diese Mentalität hineinkommen, ein Überwinder zu sein und zu sagen, Herr, du hast mich hier hergestellt, wie ich das am Anfang versucht habe, so ein bisschen zu skizzieren. Ich bin kein Zufall, ich bin hier, um ein Licht zu sein, um ein Zeuge zu sein, ein Jünger Jesu. Wer bin ich überhaupt? Ich bin ein Jünger Jesu. Entgegen dieser Welt. Und Gott hat uns nicht allein gelassen. Er gibt uns seinen Heiligen Geist, er gibt uns sein Wort. Wir haben eine geniale Gemeinschaft. Und der, der in uns ist, ist stärker wie der, der in der Welt ist. Amen. Nochmal auf die Frage zurückzukommen, wer bin ich? Wer bin ich in Jesus? Um euch das nochmal kurz bildlich vorzustellen, darzustellen. Ich lese die Bibelstelle vor und dann 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Okay, ziemlich bekannt. Kannst du mal nachlesen? Also, der Alex ist jetzt Jesus. Du hast einen guten Teil erwischt, ne? War die Arme so, genau, so schön. Jesus wurde zur Sünde gemacht. Durch wen? Durch uns. Jesus war ohne Sünde. Und er wurde zur Sünde gemacht. Es kann kein gutes Ende. Bleib mal so stehen. Okay. Du mal davor. Genau. Der Titel steht jetzt für uns. Alle. Wir mit unserer Schuld, wir mit unserem Dreck, mit unserem Schmutz, mit unserer Sünde. Und unsere Sünde wurde an Jesus. Hat Jesus an seinem Leib ans Kreuz getragen und wurde dort festgenagelt. Genau, seine Schuld hat Jesus getragen. Meine Schuld hat Jesus getragen. Und wie komme ich dazu? Durch Glauben. Ja? Ich muss es glauben, dass ich aus Gnade gerettet bin und dass Jesus an meiner Stelle meine Schuld genommen hat und zur Sünde wurde. Und jetzt kommt dieser geniale Tausch. Genau, mal wieder vor. Und so, super. Es macht gut mit. Wenn uns jetzt der Vater sieht, wenn Gott uns jetzt so sieht, dann sieht er nicht mehr meine Sünde, sondern dann sieht er Jesus. Wenn er einen Thilo sieht, er sieht immer noch den Thilo, ist klar. Ne? Aber er sieht die Gerechtigkeit von Jesus in dem Thilo. Und das ist uns so eine ganz entscheidende Frage, wenn man sich das stellt, wer bin ich überhaupt? Ich bin gerecht durch Jesus. Ich bin gerecht durch Jesus. Das ist eine starke Antwort und dazu komme ich dann durch Glauben. Dass Jesus für mich gestorben ist und wenn mich der Vater sieht, bin ich gerecht. Ich kann wieder gerade stehen. Ich muss nicht so durchs Leben gehen, sondern ich kann mich hinstellen, Brust raus, Bauch hin. Ich bin gerecht vor dem Herrn, durch Jesus. Okay, super. Danke. Danke. Okay, Dankeschön. Und zwar, jetzt wird es nochmal knackig, nur ganz kurz. Wir leben immer noch in dieser Welt. Wir gehen Montag wieder auf Arbeiten. Oder Montag in die Schule, dort sehe ich genau dieselbe Ethiklehrerin oder den Biologielehrer. Der sagt, wir sind aus dem Quastenflosser irgendwie. Ja, hieß doch so, ne? Die Aufgabe ist, wie wir es jetzt gerade gesehen haben, wenn wir uns selbst entdeckt haben, dass wir nicht bei uns stehen bleiben, sondern auf Jesus schauen, von uns weg, auf Jesus. Und dann komme ich zu dem Ding hin, nochmal mit den Umgebungen, das hatte ich ja. Wir schauen auf Jesus. Ich lese mal vor, Lukas 9. Und nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich verleugnen und sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was wir gerade gesehen haben. Das war uns und ist uns auch wichtig, dass es hier keine einmalige Sache ist, oder wo wir weggefahren sind, sondern dass es ein Prozess ist, der ein lebenslang gilt, zu tun, bis wir gestorben sind oder bis Jesus gekommen ist, dass wir auf Jesus schauen und diesen Tausch am Kreuz auch glauben und auch anwenden. Dass unser altes Ego stirbt. Genau, das war uns auch wichtig, dass wir, ist mir damals eingefallen, beim Rohwort, da hatten wir mal das Thema, diese christliche Dressur, wisst das noch jemand? Und das ist mir auch echt ins Herz gefallen und wir wollen das absolut nicht, um unsere Jugend irgendwie christlich zu dressieren. Na, dass wir sie irgendwie vorführen können hier, vorm Essen beten und Hände falten. Sondern, dass Jesus wirklich realistisch und real in ihrem Leben ist und zunimmt. Und das will ich euch zu euch sagen, dass wir wirklich die Zeiten in den Gebetskämmerlein suchen. Du musst sagen, Herr, hier bin ich. Steht in deinem Wort geschrieben, du willst mir das Leben geben und die Fülle hier. Herr, dass wir Offenbarung kriegen, wenn wir Zeit haben mit Gott. Dass wir uns die Zeit nehmen. Dass wir sagen, Herr, ich lege mein Leben vor dich hin. Diese Stelle, Johannes 12, wenn ich sage, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Es wird Lust bekommen, Herr, dein Leben mit dir. Mein Leben lege ich hin, aber mit dir, Jesus, kann ich über Mauern springen. Und jetzt kommt der Punkt, wir haben Jesus im Herzen, wir haben Buße getan, wir haben uns gedemütigt, wir haben den Gehorsamsschritt getan, wir haben uns taufen lassen. Jetzt gilt es, diesen Glauben zu leben, und dann kommen wir auf ein paar knackige Bibelstellen, dass wir jetzt hineinversetzt sind in das Königreich Gottes. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ich auf Arbeit gehe, dass ich weiß, Jesus ist mit mir. Ich habe Zugang zum Himmel. Das heißt, wenn ich in die Schule gehe, Jesus ist mit mir. Er passt auf mich auf. Er hat seine Engel geschickt. Er hilft mir. Im Kolosser 1. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Ne? Das ist jetzt so passiert. Preist den Herrn. Und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Ich bin praktisch schon mit Jesus zusammen, als Überwinder, in dem Reich Gottes. Ich bin immer noch hier, unter gottlosen Menschen, in einer gottlosen Schule, in einem gottlosen Betrieb, aber Jesus will damit hineinkommen, durch dich. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass du in diesem Jahrhundert geboren bist, in diese Familie, in diese soziale Schicht, als Mann, als Frau, weil dort genau Jesus hineinkommen will, weil dort genau Jesus durch dich handeln und wirken will. Und letzte Woche komme ich auf den Punkt, ich dachte, das ist auch so ein Geheimnis von diesen Märtyrern dieser Zeit. Wir lesen das bei Stephanus, da wird gesteinigt und das ist eine übelste, brutale Sache. Und er blickt auf und sieht Jesus. Dem tut alles weh und du hast Angst und welcher Stein trifft jetzt meinen Kopf? Und er sieht Jesus. Und das ist, dass wir das auch im Alltag haben. Nein, ich bezahle die Rechnung. Nein, ich schreibe eine ordentliche Rechnung. Nein, ich mache bei dem Witz nicht mit. Auch wenn die ganze Klasse gegen mich oder mich auslacht. Nein, ich mache in der Dienstversammlung nicht mit in dem Gekröle. Weil ich weiß, Jesus, weil ich aufblicken kann und sagen, ey, Jesus. Genau, das sollte die Frage ein Stück beantworten. Wer bin ich? in Jesus. Na? Und es soll den Prozess angestoßen werden, jetzt auch bei uns hier, dass wir uns auf die Suche begeben, mehr von Jesus, mehr von deiner Gegenwart, von deiner Fülle, von deiner Kraft, mehr Freude. Amen.
Ihr habt gehört, was Elke und Sven gesagt hat, wie facettenreich Identität ist auf der einen Seite, wer wir in Jesus sind und dass es, wenn wir das verstanden haben, es irgendwie wichtig ist, nach vorn zu gehen. Und ja, das, was hier drin steht, zur Realität werden zu lassen in unserem Leben, in diesem Kampf, den das Sven beschrieben hat. Weil unsere Taufe ist nicht das Ende, sondern es ist der Anfang. Und aus diesem Grund ist es uns ganz wichtig gewesen, über das Thema, wie kommen wir dort sicher rein, dass unsere Identität nicht irgend so ein Theoriethema ist, sondern dass es was mit Sicherheit zu tun hat in unserem Leben. Dass aus unserer Identität, die wir in Jesus haben, dass wir durch ihn gerettet sind und in ihm eine neue Kreatur sind, wir daraus ganz praktisch jetzt nach vorn gehen und ganz praktisch darin leben. Nämlich, dass es was Lebendiges hat, wie es in Johannes 10, Vers 10 steht. Wir haben ein Leben. Leben heißt das, was lebendig ist, nicht Retorte, Kopie, sondern wenn es halt auch was zu erleben gibt, ist es immer was Spannendes. Und wir wollen was erleben. Und vor allem wollen wir in dieser Fülle leben, wo Sven nochmal den Wert drauf gelegt hat. Und wir wollen vor allen Dingen, dass sich Wort Gottes in unserem Leben manifestiert. Das heißt, dass wir nicht nur drüber reden, sondern dass wir das ganz praktisch erleben. Und das heißt ganz praktisch, dass sich in unserem Leben auch was verändern muss. Das hat sich durch die Taufe, alter Mensch bleibt unten, neuer Mensch kommt rein. Wir wissen das alle ganz theoretisch, aber was heißt denn das praktisch? Das heißt unter anderem auch praktisch, alle Dinge, über die ich bis heute so gedacht habe, das muss ich überprüfen, ob das noch so ist. Hat das schon mal jemand gemacht? Wir haben uns die Frage gestellt, woran es denn liegt, warum bestimmte Dinge sich in unserem Leben nicht manifestieren, obwohl es die Wahrheit Gottes ist. Sven hatte von so einem Zombie-Sven gesprochen, der immer noch so aus seinem Grab rauskommt und ihn festhalten will und ihn irgendwie mit alten Erfahrungen, alten Denkweisen neue geistige Sachverhalte bewerten lassen will. Und wenn wir eine neue Kreatur sind, heißt auch, wir denken über die Dinge neu. Und wir wollen dich motivieren, auch darüber neu nachzudenken, weil es gibt wirklich was zu verpassen. Es gibt was zu verpassen, nämlich unser Leben, unsere Berufung. Und das Grandiose ist, oder das Komplizierte an der Sache ist, wir haben keinen zweiten Versuch. Ne? Das heißt, wir können nicht dann am Ende der Tage feststellen, ah, Escape, nochmal zurück und nochmal, sondern es ist dann vorbei. Und wir leben manchmal so, als wäre das so nicht. Und das ist eine riesen Herausforderung für uns, erstmal zu registrieren, wie es der Sven gesagt hat, und die Elke, wir, dort wo wir hineingestellt sind, was unsere Identität auch ausmacht, wer wir sind, das hat unmittelbar damit was zu tun, was Jesus in deinem Leben vorhat. Und nur du kannst das tun. Das müssen wir uns bewusst sein, nur du kannst das tun. Und wenn du es nicht tust, dann passiert das dort nicht. Das heißt nicht, dass da Druck auf uns ist, wenn wir versagen, Reich Gottes, Ade. Ne? Gott hat schon einen Plan. Und er ist allmächtig. Aber ganz konkret, wo ich reinstellen wollte und was deine Aufgabe ist, ja, die kann keiner so gut ausfüllen wie du. Keiner kann so gut Sven sein wie der Sven. Und lasst uns das wirklich anschauen und dazu das noch in Zusammenhang bringen, dass wir wirklich nur ein Leben haben. Und wenn es heißt, Neues ist geworden, das heißt ganz praktisch, nichts ist mehr so, wie es war. Also lasst uns dieses Thema, was auch Elke und Sven angestoßen haben, gedanklich wirklich weitertragen, weil es hat weitreichende Auswirkungen. Und vor allen Dingen aus meiner Sicht ganz praktisch, wenn wir wollen, dass sich die Wahrheit Gottes in unserem Leben manifestiert, dann müssen wir über die Dinge denken wie eine neue Kreatur. Und nicht wie der alte Jörg. Ja, wenn es im Wort Gottes steht, dann kannst du über Mauern springen. Dann kann ich sagen, ja, wenn die klein ist. Erfahrungsgetrieben. Ne? Also steht es nicht drin. Und warum haben wir damit so eine Mühe, dass sich die Wahrheit Gottes in unserem Leben nicht manifestiert? Das ist ganz praktisch der Grund, weil es Krieg gibt. Und das ist nicht irgend so eine pseudo-rhetorische Sache, sondern es ist Krieg, denn es herrscht ein Krieg gegen die Ordnungen Gottes. Und nur mal an konkreten paar Beispielen genannt, all das, was uns Identität gibt, Familie, Nationalität, Junge oder Mädchen, das sind alles Dinge, wenn ihr euch mal überlegt, was aktuell in der Welt so los ist, gegen das führt der Teufel Krieg. Der Teufel führt Krieg gegen das, was uns Identität gibt, was uns Sicherheit gibt. Beispiel, das, was die zwei Statisten so gut vorbereitet haben. Haben wir Versöhnung oder nicht? Wer hat schon mal dieses Verdammnisgefühl in sich gehabt? Ah, nur 10%, super. Dagegen ist Krieg. Der Teufel will uns immer wieder klar machen, nee, du bist nicht gerecht. Thema Familie. Patchwork. Na, dieses schöne Wort, anstatt dass Familie der Platz ist, wo Sicherheit ist, Wiederherstellung, Ruhe und Frieden. Das, was uns Identität gibt, was macht der Teufel draus? In eine Interessensgemeinschaft auf Zeit, mit wechselnden Partnern und Interessenslagen. Das Thema Selbstbestimmung. Wir sind vom Wort Gottes her in Gemeinschaft gesetzt. Und wir sind für Gemeinschaft bestimmt. Was erzählt uns die Welt? Dass du das machen musst, was dir von Nutzen ist, dort wo du selber durchkommst. Du musst selber deine Karriere leider gehen, weil alles andere ist Ballast. Dann guck dir die Freaks an. 35, 5er BMW, klasse. Und? Was noch? Einsam, ängstlich. Und heute reicht es ja nicht mehr zum Essen abends ein Smartphone mitzubringen, dann muss das iPad mit auf den Tisch. Weil ansonsten haben wir Angst. Ja, Thema junge Mädchen, viel schon drüber gesprochen, das Thema Gender Mainstream. Dagegen ist Krieg, gegen unsere Identität als Mann oder Frau. Dagegen ist Krieg. Lass uns das wirklich auch aus diesem Blickwinkel anschauen. Warum ist dagegen Krieg? Weil unsere Identität notwendige Sicherheit ist, in Jesus zu stehen, zu gehen, in unserer neuen Kreatur zu agieren. Das heißt, die Grundvoraussetzung ein Stück weit mit, dass sich wirklich Wort Gottes in unserem Leben ganz praktisch macht, manifestiert, dass wir es erleben. Wenn wir wissen, dass Krieg ist, ist es gut, weil dann kann man seine Abwehr und seine Kampftaktik besprechen. Das heißt, die Grundfrage auch in diesem Wochenende war, wie wehren wir uns denn jetzt gegen diese Identitätsräuber? Und da denke ich, gibt es auch schon Lehre in unserer Gemeinde, auf unserer Homepage, wo dann klar daraus hervorgeht, dass wir zuallererst unsere Identität kennen müssen, dass wir in Jesus gerecht gemacht sind, wer wir sind, als neue Kreatur, dass wir diese Wahrheiten nicht nur denken, sondern dass wir sie auch aussprechen, dass wir das auch trainieren, auch die geistigen Hintergründe solcher Angriffe auch ein Stück weit lernen zu erkennen, dass wir auch lernen, ein Stück weit geistig die Sachen zu bewerten, zu unterscheiden. Ja, und dass wir die Wahrheiten aussprechen, mitten in konkrete Situationen deines Lebens und dass wir uns wirklich auf das Wort werfen. Und die Regel, die der Sven schon besprochen hat aus Jakobus, dass wir uns Gott unterwerfen, dass wir dem Feind widerstehen und dass ja der Feind dann fliehen muss. Da steht nicht drin, gegebenenfalls wird der Feind fliehen, sondern es steht, dass der Feind fliehen muss. Heißt aber auch, dass das Widerstehen war nicht zeitlich begrenzt in der Bibel, in der ich gelesen habe. Ne? Das ist die Herausforderung. So, wir wissen das. Und die Frage kam auf in der Vorbereitung, ja, und warum ist das denn jetzt immer noch nicht Realität? Und da haben wir ein richtig cooles Buch gefunden. Was so cool an dem Buch ist, es ist so dick. Und so groß. Das ist von Monika Flach. Da steht drin, proklamiere Wort Gottes und werde frei. Meine Identität in Jesus. Und die hat wirklich sehr kurz und knackig so einen 9-Punkte-Plan aufgeschrieben. Und den haben wir uns angeschaut, bewertet, durchdacht und gemacht und haben den für wirklich gut befunden. Und den möchte ich euch ganz kurz vorstellen. Wie gehen wir praktisch in diesem gerade genannten vor? Und was sind vielleicht auch ein bisschen die Stellschrauben, warum wir dort erfolgreich sind oder nicht? Erster der 9 Punkte. Ihr wisst, denke ich, alle, wir fabrizieren hier kein positives Denken. Ne? dass wir denken, ja, da haben wir mal was Gutes gehört, das muss ich mir jetzt merken und dann mal aufsagen, wenn es soweit ist, sondern wenn wir wirklich im geistlichen Kampf aktiv sein wollen, wer wir wissen wollen, wer wir in Jesus sind und was wir durch ihn tun sollen, dann kommen wir nicht drum rum, Wort Gottes wirklich zu kennen. Das heißt, der erste Punkt in diesem Plan, erfolgreich zu sein im Krieg, heißt, finde heraus, was Wort Gottes sagt. Der Louis wird das noch unterstützen, visuell. Sehr gut. Müsst ihr euch das jetzt nicht aufschreiben, könnt ihr das vorne am Bild sehen. Also der erste Punkt ist, finde heraus, was Gott sagt. Denn wir können im Glauben nur aktiv werden und wirklich nach vorn gehen, wenn wir wirklich wissen, was Gott sagt. Das ist relativ einfach gesagt, aber in der Praxis manchmal ganz schön schwierig, weil wir manchmal gar nicht so viel wissen. Gibt es auch den Bibelvers, dass wir an Mangel an Erkenntnis draufgehen. Das hat ja seine Begründung. Zweiter Punkt ist, wenn wir wissen, was Gott sagt, dann muss man hingehen und gucken, was habe ich eigentlich bisher geglaubt und gesagt zu diesem, was Gott sagt. Weil wenn ich, ob in meinem alten Leben oder einfach aus Unwissenheit, Dinge anders bewertet habe und Gott nicht geglaubt habe und ihm mit Unglauben entgegengekommen bin, dann wird es wahrscheinlich keine Kraft haben in meinem Leben. Das heißt, wenn ich Wort Gottes anschaue und feststelle, oh, meine Seele sagt, das gefällt mir nicht, dann ist es ein guter Indikator, da reinzugehen, warum ist das so? Und dann hinzugehen und sagen, Heiliger Geist, gib mir dort Wahrheit und wenn wir ihn bitten, dann wird er uns das auch geben und zeigen. Das heißt, wir finden heraus, was ich bisher geglaubt und gesagt habe, zur Wahrheit Gottes. Und gibt's da eine Differenz, dann räume ich die aus. Dann mache ich das sauber und ich werfe mich auf Gott und bringe das in Ordnung. Dritter Punkt, um erfolgreich zu sein im Kampf gegen Identitätsräuber, ist, dass ich generell entscheide, mit dem Wort Gottes übereinzustimmen. Klingt einfach, aber ich weiß nicht, wer so die Gefühle wie Zorn, Neid, Lust schon mal hat und dich zu Dingen verleiten, die irgendwie anders sind, wie es im Wort Gottes steht. Und wir immer davon reden, also bei mir ist es ist vom Wort Gottes so, aber bei mir ist es anders. Und dort müssen wir Überwinder werden. Das heißt, wir stimmen mit Wort Gottes überein, was ganz praktisch heißt, dass wir Überwinder sind über unsere Gefühle. Das gilt zu lernen, herauszubilden. Hebräer 11, 6 steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Und wenn wir Gott gefallen wollen, dann tun wir das, was im Wort Gottes steht. Wenn wir herausgefunden haben, was im Wort Gottes steht, aufgeräumt haben, was ich früher gedacht habe und generell jetzt auch verstanden habe, warum es wichtig ist, mit Gottes Wort immer übereinzustimmen und wenn das nicht so ist, so lange da dran zu bleiben, bis das so ist, dann spreche ich das Wort Gottes laut. Ich denke, es ist relativ logisch, dass wir in einem Kampf oder in einem Krieg nicht flüstern. Ne? Es bedarf eigentlich keiner großen Erklärung. Und zum Beispiel in 2. Korinther 10, den Versen 3 bis 5, ist uns dann auch beschrieben, dass wenn wir laut und permanent Lüge durch Wahrheit ersetzen, Menschenweisheit gegen Wort Gottes, dass dadurch Gedankenfestungen des Feindes abgerissen werden und Gedankenfestungen Gottes aufgebaut werden. Und das gilt zu trainieren, weil ein Haus und eine Festung, die ist nicht mit einmal weg und die ist auch nicht mit einmal aufgebaut, sondern das ist ein Prozess. Und deshalb machen wir das permanent. Fünfter Punkt ist, um erfolgreich zu sein im Kampf, dass wir nicht nur laut sprechen, sondern dass wir Gefühl in unsere Stimme legen. Nicht, damit es besonders gut klingt, sondern dass wir augenscheinlich vermitteln, dass wir das, was wir reden, verstanden haben. Ich weiß nicht, wer das kennt, wenn in einer evangelischen Veranstaltung das Vaterunser angestimmt wird, dass so ein bedrückender Tonfall eintritt und Autorität Gottes nicht spürbar ist, zumindest für mich nicht. Ich möchte die Leute nicht verdammen oder verurteilen. Aber das ist für mich so ein Beispiel, dass wenn wir die Dinge nur aufsagen, das keine Kraft hat. Und aus diesem Grund, wir müssen das durchdringen, was wir beten, was wir sagen, was wir singen, wie wir den Herrn anbeten und lobpreisen. Genau wie das im Lobpreis für uns genauso wichtig ist, dass die Lieder, die wir vielleicht seit 20 Jahren kennen, mit unserem Verstand auch durchdringen und wir sie damit dann singen. Sechster Punkt, trainiere dich, das Wort zu sehen. Das Sven hat schon ein Stück weiter eingeleitet, da können wir jetzt aufgrund der Zeit nicht eingehen, aber nur so viel. Wir sind sowohl auf Arbeit und parallel haben wir diese Staatsbürgerschaft im Himmel. So, nun ist es ja nicht so, jetzt sind wir mal im Himmel und dann sind wir mal wieder auf Arbeit, sondern wir sind parallel, haben wir etwas mit was Übernatürlichem, Unsichtbaren zu tun. Und aus diesem Grund ist es uns wichtig, wir müssen das trainieren, das Wort zu sehen. Nicht nur, weil es uns angewiesen ist im Wort, das auch zu erwarten, was er verheißen hat. Und die Herausforderung ist immer, wir sehen die Dinge nicht, weil wir halt sehen, aber es sind uns Dinge verheißen, die so sind, wie sie sind. Und deshalb müssen wir das trainieren, das zu sehen, wie das Wort die Dinge sieht und auch mit dem Geist der Unterscheidung geistig in diesem Kampf Ursache und Wirkung ja anzuschauen. Weil wir wollen nicht irgendwie ein großes Schattenboxen veranstalten, sondern wir wollen durch den Geist geleitet sehen, mit was habe ich hier zu tun, und dann kann ich reagieren, effizient und effektiv. Der 7. Punkt ist, sprich das Wort zu folgenden Personen. Das heißt, wir machen das nicht in einem leeren Raum, sondern wir sprechen das Wort zu 3 Personen. Und zwar das erste zu Gott, betend und danksagend. Das heißt, wir geben Gott die Ehre über unser Leben. Nämlich über die Wahrheiten, was Gott schon getan hat. Das ist das allererste, was wir tun, indem wir dahin gehen und sagen, Jesus, das hast du schon gemacht, das ist geworden, hier hast du mich befreit, hier hast du mich herausgerissen. Und dort kommen wir mit Anbetung und Dankbarkeit vor ihm. Was wir nicht machen sollten mit Gott ist, dass wir permanent um Dinge betteln, die wir schon verheißen haben, bekommen. Lasst uns da wirklich schlau sein, dass wir in dem Wort Gottes Dinge stehen, die uns bereits geschenkt worden sind. Dass wir nicht permanent darum betteln, weil wenn ich meinem Kind sage, ja, ich hole dich um 3 ab, wie versprochen, und es fragt mich das noch 10 Mal, dann bin ich davon genervt. Ja, die zweite Person sind wir selber, zu der wir sprechen. Und zwar, wir sprechen zu uns selbst, entweder auch wieder jubelnd über die Wahrheit, was schon geworden ist, oder streng erziehend. Was heißt es, streng erziehend zu einem zu sprechen? Es ist hin und wieder so, dass wir uns das zwar vornehmen, aber das dann irgendwie nicht wird, was wir uns vorgenommen haben. Und das heißt, da braucht es Erziehung. Ein erster Erziehungsschritt ist zum Beispiel, dass ich, wenn ich Bibelstellen lese, die für viele geschrieben sind, dass ich ganz praktisch hingehen kann und darf, dass ich die Bibelstelle konkret auf mich konjugiere. Das heißt, ich ersetze ein Wir in Ich. Zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel, wenn steht in Epheser 5, Vers 1, ihr seid nun Nachahmer Gottes und geliebte Kinder, kann ich sagen, ja, Jesus, ich bin ein Nachahmer Gottes. Ich bin ein geliebtes Kind. Na, das Wort Gottes muss zu mir sprechen und es ist okay, dass ich das umformuliere. Da bin ich nicht auf unheiligen Wege. Das ist legitim. Und wenn das nicht hilft, ja, das mag zwar seltsam klingen, ist es vielleicht sogar notwendig, dich selber bei deinem Namen anzusprechen. Lieber Jörg, mach das nicht. Ne? Im Wort Gottes steht, halte deiner Seele einen Vortrag. Wenn wir uns aus den Ordnungen Gottes bewegen und uns das durch das Wort offenbar macht und es alleine das Konjugieren nicht reicht, sprich dich an und halte dir einen Vortrag. Und gebiete deiner Seele, überwinde. Das ist ein Schlüssel, dass wir da drüber kommen, weil das Wort fällt nicht nutzlos zu Boden. Ja, und zu der dritten Person, zu der wir sprechen, das ist der Feind. Und zum Feind sprechen wir mit Autorität. Da komme ich kurz zu einem kleinen Ausflug. Wir können nur in Autorität sprechen, wenn wir zu Punkt 1 zurückkehren. Nämlich, wenn wir überhaupt herausfinden, was Gottes Wort Gottes ist oder was Wort Gottes ist. Und das können wir in aller Regel nur in Friedenszeiten. Das heißt, wenn es brennt und die Situation eingetroffen ist, dass der Krieg tobt, dann können wir uns nicht in Ruhe zurückziehen, Bibelstudium machen über Sachverhalte. Na, und deshalb auch Bibelwissen ist kein Hobby für ein paar intellektuelle Streber unter uns. So, wir müssen das drauf haben, dass wenn es tobt, dass dann Punkt 1 in Kraft tritt, ich weiß, was im Wort Gottes steht über dieses Ding, Punkt 6, ich habe geistlichen Blick, um was es hier geht, Peng. Und das ist mir wirklich wichtig, Wort Gottes kennen ist kein Hobby und nur in Friedenszeiten, in den Zeiten, wo es nicht zwickt, haben wir Zeit, uns darauf vorzubereiten, für die Zeiten, wo es vielleicht zwicken könnte. Mein ganz persönliches Leben ist immer so, am nächsten ist man immer dran, wenn es zwickt und wenn es ganz chillig ist, dann ist man ganz weit weg. Das müssen wir ablegen. Dringend. Wir müssen Wort Gottes kennen, weil sonst machen wir wirklich nur Schattenboxen. Weil das, was das Sven ja schon vorgelesen hat, Jakobus 4,7, ordnet euch daher unter Gott und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Und wir können uns nur Gott unterwerfen, wenn wir wissen, was überhaupt los ist. Und wir können nur widerstehen, wenn wir wissen oder wenn wir das Schwert des Geistes auch benutzen können. Ansonsten sind wir in gewisser Weise wehrlos. Und das wollen wir nicht, denn wir wollen, dass der Feind flieht. Vorletzter Punkt ist, wenn wir uns rausgesucht haben, zu wem wir sprechen wollen, lass das Wort nicht von deinem Mund weichen. Es ist wichtig, auch an dieser Festung, ob im Abbau oder Aufbau beschrieben, es ist ein kontinuierlicher Prozess und wir müssen das trainieren. Das heißt, wir bleiben permanent da drin und kommen damit zum letzten Punkt. Wir brauchen einen Lebensstil des Bekennens. Louis ist entrückt. Okay, wir brauchen einen Lebensstil des Bekennens. Warum brauchen wir das? Warum ist es so, dass wir sonntags Dinge erkennen, festlegen und dienstags ist es irgendwie weggeflogen? Warum ist es so, dass es uns Mühe macht, Wort Gottes zu lesen, früh morgens, einfach weil es teilweise nicht unsere Gewohnheiten sind? Gewohnheit ist so ein bisschen fast ein negativ belegter Begriff, aber Gewohnheit ist was richtig Gutes. Denn was eine Gewohnheit auszeichnet, ist, dass es dir keine Mühe macht. Wenn du was gewöhnt bist, Schmerzen zum Beispiel, na, dann ist es nicht so schlimm. Na? Und wenn du gewöhnt bist, früh aufzustehen, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn wir es nicht gewöhnt sind, dann macht es uns Mühe. Und da das ein fortwährender Prozess ist, das, was wir als Abfolge beschrieben haben, dass wir ja herausfinden, was Gott sagt, dass wir aufräumen, was haben wir drüber gedacht, dass wir uns immer ja in Einheit bringen mit dem Wort, dass wir es laut sprechen, dass wir Gefühl da reinlegen, dass wir es durchdrungen haben, dass wir es auch praktisch machen, dass wir versuchen, geistlich zu bewerben, dass wir wirklich lokalisieren, danke ich Gott, muss ich zu mir sprechen, muss ich zu meinem Feind hier agieren, um was geht's hier eigentlich? Das kann ich nur, wenn ich es kontinuierlich etabliere und wenn ich es ein Stück weit zu meiner Gewohnheit mache. Wenn ich ausgesprochenes Wort Gottes zu meiner Gewohnheit mache. Wissenschaftler behaupten empirisch, dass eine Gewohnheit ab 4 bis 6 Wochen eintritt. Unsere Herausforderung ist, uns das mal zu trauen, es durchzuhalten und dann ja das Prinzip von Saat und Ernte ein Stück weit in Empfang zu nehmen. Und ja, das ist das, was ich mir für mein Leben wünsche und predige. Und das ist das, was ich mir für unsere Jugendlichen ganz explizit wünsche, auch für euch. Und was ich auch nochmal darauf hinweisen will, das, was jetzt hier dran steht, ist nicht eine neue Technik, wo wir jetzt wissen, wenn wir die Technik machen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Sondern es geht um unsere Identität, wer wir sind in Jesus zuallererst. Und dass wir am Start sind von etwas, am Start von unserer Berufung, am Start, das Wort Gottes in unserem Leben lebendig wird. Und das kann uns ein Stück weit davon helfen oder uns gedanklich fit machen, wo hakt es bei mir? Hakt es in Punkt 1? Habe ich in Punkt 2 noch zu tun? Oder muss ich mich vielleicht mal direkt mit meinem Namen ansprechen, in meiner Gelegenheitssünde, die mich immer wieder unten hält? Ja, wir haben das am Wochenende dann noch so verdeutlicht, dass, wenn es um einen Lebensstil geht, es um Kontinuität geht und wir haben dann Pfeil und Bogen gebaut aus Holz und Sehne. Und ja, der Bogen mit dem Wurfarm und dem Griff, das ist irgendwo das. Ich weiß nicht, Luisa, hast du das Bild noch da? Kannst du mal eins weiterklicken? Ah, das erkennt man jetzt nicht. Macht nichts. Ich denke, ihr wisst alle, wie ein Pfeil und Bogen aussieht. Wir glauben, dass die Punkte 1, 2 und 3, also mit Gott, mit Wort Gottes zu kennen und übereinzustimmen, ist der Grund unserer Waffe, die wir haben. Und die Szene, die man mit Gefühl so spannen kann, damit im Endeffekt was losgeht, das ist das, Wort Gottes zu sprechen und auch zu gucken, muss ich viel, muss ich wenig. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich meine Waffe auch beherrschen kann. Mich trainiert zu haben, Wort Gottes zu sehen, hat damit zu tun, dass ich mein Ziel fokussieren kann, weil ich nicht wild in der Gegend rumschlagen will und irgendwelche Formeln abbeten, sondern ich will die Sache erkennen und draufhauen. Ja, und dann zu dieser Person aktiv zu sprechen, zu Gott, danksagend, betend, zu mir, jubelnd über die Wahrheit oder halt strenger ziehend oder zu meinem Feind mit Autorität, hat damit was zu tun, so diesen Pfeil, nämlich Wort Gottes, einzulegen, in meinen Pfeil und Bogen, das Ziel anzuvisieren und den Schuss loszulassen. Und ein Lebensstil heißt, dieser Bogen oder diese Waffe, die bleibt nicht irgendwo liegen, in meinem Kofferraum oder zu Hause, sondern ich habe die mit. Und das ist am Anfang als Gewohnheit ein bisschen sperrig, so auf dem Klo oder wo immer. Aber lass uns da wirklich hineingehen, das heißt ein Bild mitnehmen. Wir können nur kämpfen, wenn wir diesen, mal als Bild gesprochen, diesen Bogen A beherrschen, wenn wir trainiert haben, mit ihm umzugehen und wenn wir ihn dabei haben. Weil der beste Bogenschütze ist ein Niemand, wenn er seinen Bogen vergessen hat. Ja, das war ein Stück weit unser Thema am Wochenende, nachdem wir herausgefunden haben, wie facettenreich ist Identität, was gibt uns Identität, wie pervertiert der Teufel Identität und wie versuchen wir ein Stück weit über einen 9-Punkte-Plan zu gucken, wo hängt es da vielleicht bei mir, warum Wort Gottes noch nicht in Existenz gekommen ist in meinem Leben und wie können wir da aktiv dort reingehen mit dem Wunsch, dass es eine Gewohnheit wird in unserem Leben. Und als dritten und letzten Punkt haben wir am Wochenende dann die Bibel hergenommen und haben uns ganz konkret Wort Gottes herausgeholt, dass wenn wir wissen, es gibt einen Identitätsräuber, dass wir dann sagen, was sagt denn jetzt das Wort Gottes, wer wir sind? Und ja, da hat jeder unserer Jugendlichen einen Vers gezogen und einen kleinen Input dazu gekriegt und hatte die Aufgabe, sich damit zurückzuziehen, darüber ein Stück zu meditieren, nachzudenken und zu beten, um dann am Ende des Tages mit diesem Bibelvers für sich selber ganz praktisch auch ein Identitätsstatement zu formulieren, dass wir ganz praktisch und mit einem Ergebnis aus dem Wochenende gegangen sind. Und die Jugendlichen haben sich dazu bereit erklärt, weil wir haben sie da gefragt, wir haben sie da nicht zu Freiwilligen bestimmt wie sonst, dass sie das auch hier machen möchten. Und das hat echt was zu tun, dass man sich das traut, dass man jetzt schon seit über 2 Stunden extrem aufgeregt ist und glaubt, man muss ja eine riesen verbale Performance abliefern. Und ja, gibt unseren Jugendlichen einen kleinen Applaus, dass sie sich das jetzt trauen.